Der beste Beziehungsratschlag, den ich jemals bekommen habe, war: Mach einfach, was du willst und ich bin für dich da.
Das heißt, auch so ein bisschen, alles, was du machst, ist eigentlich richtig?
Nee, also ich finde es generell schwierig, glaube ich, in richtig und falsch zu denken. Also ich finde so, die Kategorien sollten wir mal beiseite schieben, weil was jetzt für mich vielleicht richtig oder gut ist, ist für dich vielleicht das gar nicht so unbedingt. Also ich glaube, das ist so in menschlichen Beziehungen, weiß ich gar nicht so genau, ob es ein richtig oder falsch gibt. Aber ich finde wichtig, dass es ja, also es geht ja um die Person, die einen Ratschlag sucht, würde ich erstmal so sagen. Weil ungefragte Ratschläge geben wir ja nicht, erste Regel, sondern nur, wenn wir gefragt werden. Und dann finde ich einfach total wichtig zu wissen, egal wie du dich entscheidest oder egal welchen Weg du gehst, ich gehe den mit. Finde ich das Allerwichtigste, als zu sagen, das ist der richtige Weg oder das ist der richtige Weg. Also jetzt als Freundin, die eine andere Person begleitet, finde ich einfach wichtig zu sagen, ich bin da, egal wie du dich entscheidest. Und für mich ist das auch mit am Allerwichtigsten, weil ich so eine Person bin und vielleicht kennen das auch ein paar Leute, die jetzt zuhören, wenn mir jemand sagt, mach am besten so und so, dann mache ich genau das Gegenteil.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Gerade gehört habt ihr die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser. Die sagt von sich selber, sie ist wirklich gar nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen. Und was macht man in so einer Situation? Man schreibt einen Ratgeber, natürlich. Passenderweise heißt dieser Ratgeber, ich weiß es doch auch nicht. Und um Ratschläge, vor allen Dingen in Beziehungen, wird's in dieser Episode gehen. Es geht um Fragen wie, wann sagt man was? Wie sagt man was? Und auch darum, wie geht man damit um, wenn der Ratschlag, den man jemandem gegeben hat, vielleicht nicht angenommen wird und die Person am Ende was total anderes macht als das, was man ihr geraten hat. Und es gibt nicht nur Rat von Mareike Kaiser. Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team hat sich in Köln umgehört und Beziehungsratschläge eingesammelt.
Mein Ratschlag ist, den ich auch immer höre, dass man sich niemals unter Wert verkaufen sollte, gerade in der Liebe, weil es ist wichtig, dass man halt mit viel Selbstwert in eine Beziehung geht.
Boah, ich glaube, am Ende muss halt jeder seine Fehler für sich selber machen. Also generell Ratschläge finde ich irgendwie doof, aber ich finde den Austausch darüber halt schön. Ich glaube, da lernt man dann auch am meisten.
Ich glaube, der beste Hinweis, den man bekommen kann, der beste Ratschlag ist, Konflikte zu führen, anstatt zu vermeiden und Konflikte konstruktiv auszutragen, weil das am Ende des Tages beiden Parteien hilft, wenn man nicht in seinem Groll versauert, sondern eine Beziehung als etwas sieht, an dem man gemeinsam arbeitet und nicht irgendwas, was so zwischen einem steht.
Ein guter Ratschlag ist, dass man Verantwortung für sich übernimmt. Weil wenn jeder Verantwortung für sich übernimmt, kann man sich in der Mitte treffen. Das ist sehr gesund. Das gibt ein gesundes Beziehungsformat.
So, und Mareike hat dieses Buch geschrieben. Da gibt es Ratschläge von was tun gegen Mansplaining über wie spreche ich jemanden an, der mir gefällt? Bis zu, ist Ghosting okay? Mal mehr, mal weniger ernst beantwortet das Ganze, denn Humor, sagt Mareike, spielt bei ihren Ratschlägen immer eine Rolle. Und auf die Frage, ob sie findet, sie ist eine gute Ratgeberin, da sagt sie das hier.
Also ich finde, ich bin vor allem eine lustige Ratgeberin. Und das wäre jetzt für mich auch eine Definition von vielleicht guter Ratgeberin, ja, weil ich das total wichtig finde, in den meisten Lebenslagen sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern auch über sich selbst zu lachen. Und ich kann voll gut über mich selbst lachen, auch über Leute, die ich mag. Das müssen die dann auch irgendwie abkönnen. Und ich finde bei Ratschlägen deswegen auch wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Wenn das eine Person mag, also humorvolle Ratschläge, dann ist sie bei mir richtig.
Ich finde das bei Ratschlägen total interessant, dass man ja Ratschläge geben kann, so im Sinne von, also ich würde das jetzt so und so machen, was aber ja potenziell der anderen Person gar nicht so weiterhilft, weil die andere Person ist ja nicht man selber. Also müsste man ja eigentlich so nochmal den Schritt weitergehen und sagen, wenn ich jetzt du wäre, aber ich bin ja gar nicht du.
Ja, wobei ich da schon sagen muss, bei mir ist es so, dass mir das hilft. Also wenn Leute, also ich bin ja jetzt nicht nur die ratschlaggebende Person manchmal, sondern auch die ratschlagempfangende Person, ziemlich oft sogar, vielleicht sogar mehr als ratschlaggebend. Und ich finde, wenn ich einen Ratschlag bekomme und eine Person sagt, ich würde das so und so machen, finde ich das total hilfreich, weil ich in dem Moment eigentlich dann immer so ein Gefühl zu diesem Ratschlag habe. Fühlt sich das gut an für mich, wenn die Person mir das erzählt, wie sie das machen würde? Oder denke ich an einem bestimmten Punkt, oh Gott, nee, das könnte ich nie. Oder oh Gott, nee, das will ich auch überhaupt gar nicht. Oder ja, das passt zu der, aber überhaupt nicht zu mir. Ich finde schon, dass man in dem Moment, wo eine Person dann erzählt, so würde ich es machen, schon so ein Gefühl dafür bekommt. Und gleichzeitig finde ich aber auch manchmal problematisch zu sagen, so würde ich es machen. Weil wenn ich eine Lebenserfahrung habe, ist, dass es ganz viele Situationen gibt, in denen man nicht weiß, wie man sich entscheiden würde oder was man machen würde, bevor man in dieser Situation ist. Man kann sich da wirklich tausend Sachen ausmalen und überlegen, wie das wäre. Aber wie man sich wirklich fühlt in der Situation, weiß man erst, wie es ist, wenn man in der Situation selbst ist.
Hast du irgendwelche Situationen schon mal gehabt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt genau so ein Punkt, hätte ich niemals gedacht, dass ich mich in der Situation so entscheide. Ich musste erstmal in der Situation sein.
Ich glaube tatsächlich, viele Situationen, in denen es um wirkliche Krisen geht, also zum Beispiel den Tod einer geliebten Person oder Trauer, was ja auch in romantischen Beziehungen passieren kann, oder auch Jobkrisen zum Beispiel, also wirkliche Lebenskrisen. Ich glaube, die kann man sich wirklich schwer vorstellen, wenn man sie nicht schon erlebt hat.
Ich finde das ganz interessant, dass du eben ja auch gesagt hast, dass einem ein Ratschlag, auch wenn man dem gar nicht unbedingt zustimmt, dabei hilft, eine Perspektive auf das Thema vielleicht auch zu bekommen. Das finde ich ganz interessant, weil das ja oft so einen schlechten Ruf hat, so Ratschläge nicht anzunehmen und sich dagegen zu entscheiden oder was ganz anderes zu machen. Aber das impliziert ja, wie du das beschreibst, trotzdem, dass es total hilfreich sein kann. Also wenn man sagt, mache ich gar nicht, war aber super, dass du mir den Ratschlag gegeben hast.
Total. Und ich glaube, da kommt jetzt auch ein ganz wichtiges Thema ins Spiel, nämlich Machtverhältnisse. Und viele Ratschläge beinhalten nicht unbedingt so eine Reflexion über Machtverhältnisse. Also du bist nicht ich, ich bin nicht du, wir haben nicht die gleichen Merkmale. Ich stehe vielleicht anders in der Welt als du, ich werde vielleicht anders gesehen. Es ist ein Unterschied, bin ich eine weiße Person, bin ich eine von Rassismus betroffene Person, bin ich eine Person mit Behinderung oder ohne. All das beeinflusst ja auch, welche Entscheidung ich überhaupt treffen kann oder auch welche Konsequenzen die Entscheidung nach sich zieht. Wenn jetzt, ich überlege mal gerade ein Beispiel, sagen wir mal, es geht um Streit auf der Straße zum Beispiel und der wird vielleicht laut und emotional. Auf wen reagieren die außenstehenden Leute eher? Also wer kann sich das zum Beispiel mal rausnehmen, emotional zu werden und anzufangen zu schreien? Wer nicht? Wer muss dann vielleicht auch mit Konsequenzen rechnen? Wer nicht? Das liegt ja auch eben alles an dem, an welcher Position in den Machtverhältnissen sind wir? Wie viele Privilegien haben wir oder auch wie viel Unterdrückung sind wir ausgesetzt? Und das wird halt oft bei Ratschlägen nicht so priorisiert, finde ich, sondern das finde ich eben auch das Schwierige an zum Beispiel Ratgebern, so herkömmlichen Ratgebern, dass dann da irgendwie, da steht dann so eine Weisheit und die klingt auch ganz gut, aber meistens gilt die halt nur für einen privilegierten Teil der Gesellschaft und alle anderen könnten sich bestimmte Dinge gar nicht leisten. Ich finde, ein wichtiges Thema ist da zum Beispiel Grenzen setzen. Bis wohin lasse ich mir Sachen gefallen und wo setze ich meine eigene Grenze? Und das geht auch immer mit Diskriminierung einher. Also eine mehrfach marginalisierte oder mehrfach diskriminierte Person, da wird es sehr viel schwieriger gemacht, Grenzen zu setzen, als zum Beispiel, sagen wir mal, einem älteren, heterosexuellen, weißen Cis-Mann. Für den ist es ganz easy, nicht für alle und nicht immer, aber eher easy, Grenzen zu setzen, während andere dann mit den Konsequenzen leben müssen.
Ich meine, so ein Klassiker ist ja auch, wenn Leute in einer gewaltvollen Beziehung sind, der Ratschlag, trenn dich und befreie dich daraus und du kannst da weggehen und man dabei vielleicht komplett aus den Augen verliert, dass da vielleicht auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit stattfindet, dass das vielleicht eine gewaltvolle Beziehung auch ist und das auch mit potenziell körperlichen Gefahren dann einhergeht. Ne? Dass das nicht so irgendwie so, ja, du schnippst dreimal und bist dann so Girlboss-mäßig wieder Happy Single-mäßig ist.
Ja, und das ist da eben aber das Schwierige auch an Ratschlägen oder an sogenannten Life-Coaches oder wie diese Menschen sich alle so nennen, dass sie eben das Gefühl vermitteln, wenn das für sie möglich ist, ist es auch für dich möglich. Und dadurch, dass es dann so viele Leute gibt, die, genau wie du gesagt hast, Girlboss-mäßig oder eben auch auf eine andere Art und Weise privilegiert durch die Welt laufen und für sich selbst das Gefühl haben, ja, easy, klar, natürlich, du musst dich trennen, wenn du in einer gewaltvollen Beziehung bist. Dadurch wird ja dieses Schamgefühl, das viele Menschen haben, zum Beispiel in gewaltvollen Beziehungen, noch schlimmer, weil du dann ja eben das Gefühl bekommst, du schaffst irgendwas nicht, es liegt an dir. Ein strukturelles Problem wird dann zu einem persönlichen Problem. Und ganz oft ist es ja eben auch die Scham, zusätzlich zu den von dir schon erwähnten wirtschaftlichen Bedingungen, die dann dafür sorgt, dass man das nicht öffentlich macht oder auch noch nicht mal mit den besten FreundInnen teilt. Deswegen auch nochmal, um ganz zum Anfang zurückzukommen, eben dieser beste Ratschlag: Ich gehe mit dir quasi, wohin du gehen musst. Ich komme mit und ich weiß, dass das beinhaltet das alles für mich. Ich weiß, dass für dich andere Dinge möglich sind als für mich. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste beim Ratgeben oder beim zur Seite stehen, wie es irgendwie schöner klingt. Ich sehe das, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht für alle alles gleich leicht oder gleich schwer ist.
Also halten wir mal als Zwischennotiz fest: Ratschläge, die haben total viel mit Perspektive zu tun. Wenn wir Ratschläge bekommen, aber auch, wenn wir welche geben. Ja, und am Ende, da muss man irgendwie auf sich selber hören, ne? Ja, und dieses mit sich selber einchecken, das spiegelt sich tatsächlich auch in dem wider, was uns Sarah, Alima und Lena in Köln zu Beziehungsratschlägen gesagt haben.
Ich sage Leuten meistens, dass sie einfach mit sich selbst einchecken sollen und gucken sollen, wie es sich für sich selber anfühlt und weniger so im Außen und was ist mit der anderen Person und so, sondern eher auf sich selber zu schauen und zu gucken, was sich gut anfühlt.
Ich glaube einfach zu gucken, was man denkt, was das Beste ist. Wenn man das für sich schon irgendwie weiß und auch wenn eine Entscheidung schwer ist, dann kann es trotzdem auch die richtige Entscheidung sein.
Also die Meinung von anderen ist natürlich wichtig, einfach Input, um sich Gedanken darüber zu machen. Aber in einer Beziehung ist man immer noch zu zweit, meistens. Es gibt ja auch Poly-Beziehungen. Aber in meinem Fall sind wir zu zweit. Und da ist einfach am Ende des Tages sind wir die, die darüber sprechen müssen. Und wir sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen, in welche Richtung unsere Beziehung geht.
Bauchgefühl, das wird später auch noch eine Rolle spielen. Aber jetzt geht's erstmal um Beziehungsratschläge. Und Beziehungsratgeber, ne, ist ja fast schon so eine eigene Literaturkategorie. So viele Tipps, so viele Bücher, wie es da gibt. Da wird aber wohl nie einer von Mareike stehen. Auch wenn sie schon ganz unterschiedliche Bücher geschrieben hat.
Ich habe das Gefühl, dass ich seltener zu heterosexuellen Beziehungen gefragt werde, weil ich sehr, sehr wenig Geduld mit heterosexuellen Männern mittlerweile habe. Deswegen halten sich die Fragen diesbezüglich in Grenzen.
Ich kann das extrem gut nachvollziehen, weil mich das schon in Situationen auch tatsächlich gebracht hat, die herausfordernd für die Freundschaft waren, weil ich natürlich auf der Seite, also gehen wir mal von dieser heterosexuellen Beziehung aus, die du beschrieben hast, ich bin auf der Seite von meiner Freundin. Und ich bin auch ehrlich mit meiner Freundin, also ne, ich bin da jetzt, red niemandem nach dem Mund. Aber wenn da natürlich man in einer Konfliktsituation einen Ratschlag gibt und dieser Konflikt sich dann in Klammern vermeintlich auflöst und die Beziehung wieder einigermaßen happy ist, dann ist man natürlich ziemlich schnell ein Arsch irgendwie. Mhm.
Ja, also ich bin mit Beziehungstipps, wie gesagt, ungefragt sowieso nie, aber auch gefragt wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil ich denke, da können Freundinnenschaften noch so eng sein, wie sich das am Ende anfühlt. Mit allem weiß nur die Person. Deswegen würde ich mir da auch wirklich nie rausnehmen, einen konkreten Ratschlag oder Tipp zu geben, selbst wenn ich gefragt werde. Und so ganz generell merke ich mit dem Alter, in dem ich mittlerweile bin, in meinem Buch nenne ich es das Fuck You-Alter, dass ich da sehr, sehr, ja, wie sage ich das am besten? Ich werde immer weniger kompromissbereit bei mir in allen möglichen Beziehungen, also nicht nur in romantischen, auch so. Ich finde, je älter man wird und je mehr man sich dann vielleicht auch mit feministischen Themen beschäftigt, desto weniger will ich auf jeden Fall, wie nennt man das, Abstriche machen, klingt zu komisch.
Ja, Kompromisse eingehen auch, ne?
Genau, Kompromisse eingehen. Natürlich, wenn man das kann, ne, das alles ist auch wieder eine Sache von Privilegien. Kann ich mir zum Beispiel leisten, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel mit einem Kind finanziell alleine durchs Leben zu gehen, ohne dann nochmal jemanden anders dafür zu haben, der auch mit Miete zahlt. All das ist natürlich auch mit Privilegien verbunden. Aber wenn man die hat, finde ich, gibt es immer weniger Gründe für zum Beispiel Beziehungen mit heterosexuellen Männern. Mit den meisten auf jeden Fall.
Aber bricht dann nicht auch total oft dein Herz, wenn du irgendwie FreundInnen siehst, die irgendwie in Beziehungen sind, wo du denkst so, oh, da wirst du wirklich gerade nicht gut behandelt. Und man fragt sich so, was man in so einer Situation machen kann.
Habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun. Also die meisten FreundInnen, die ich habe, sind Mitte 40 mittlerweile. Und da gibt es wenig in Beziehungen mit heterosexuellen Männern. Aus Gründen. Also ernsthaft. Mir fällt keine Freundin ein, die in einer aus meiner Sicht ungesunden Beziehung ist. Die meisten sind in keiner.
Vielleicht sind es dann die Jahre, die uns trennen. Ich habe das tatsächlich noch irgendwie, dass ich dann mich teilweise auch so richtig hilflos fühle, weil ich möchte mich nicht einmischen, weil ich... Man muss ja, finde ich, auch um seine Position wissen im Sinne von, außer es ist wirklich eine sehr, sehr ernste Situation, ist man, finde ich, nicht in der Situation, ungefragt jemandem zu raten, trenn dich bitte.
Ja. Aber hast du schon mal einer Person, also, hast du schon mal jemandem gesagt, ich glaube, es wäre besser, wenn du dich trennen würdest?
Ich habe schon mal einer Person gesagt, dass ich glaube, dass sie sich innerlich eigentlich schon getrennt hat. Und dass man manchmal ja einfach noch ein bisschen braucht, um quasi selber über diesen Hügel drüber zu gehen oder die Klippe runterzuspringen, welches Bild man da jetzt auch immer verwenden oder vom Zehner runterzuspringen oder sowas. Und ich musste mich in dem Moment aber, das weiß ich noch sehr gut, wirklich zurückhalten, nicht so euphorisch zu werden, weil das ja auch irgendwie unangemessen ist, wenn du innerlich denkst, so, ja, du hast es gerafft und jetzt musst du das nur noch machen. Und in so einer Situation war ich schon mal.
Mhm. Ja, ich glaube aber auch an dem Beispiel wird so klar, dass es immer so krass drauf ankommt, in welcher Beziehung bist du eigentlich mit der Person, die jetzt von dir vielleicht einen Ratschlag haben möchte und dich fragt, was würdest du machen? Ne? Da ist ja wirklich, es kommt so komplett drauf an, was für eine Ebene habt ihr, wie ehrlich kann man sein, auch was für ein Vertrauen gibt es vielleicht schon so in dieser Freundschaft, dass man sowas sagen kann. Und das ist ja auch wirklich super individuell, mit wem man offene Gespräche darüber führen kann und mit wem vielleicht auch nicht. Und gerade wenn wir nochmal so über gewaltvolle Beziehungen reden, kann das dann ja aber auch noch, wie soll ich das sagen, kann das ja auf jeden Fall auch dazu führen, dass die Person darin bleibt, weil sie irgendwie noch mehr das Gefühl bekommt, ich kann da eigentlich mit gar keinem drüber sprechen, jetzt noch nicht mal mit ihr, obwohl ich das versuchen wollte und sie versteht es nicht. Also solche Ratschläge können auch sehr, sehr schwierig sein.
Ich habe das Gefühl, dass es immer gut ist, in so einer Position zu sein, wo man, wie du das ja auch am Anfang schon gesagt hast, einfach Leuten das Gefühl gibt, hey, ich bin da und meine Hand bleibt dir gegenüber ausgestreckt. Und das sage ich nicht nur einmal, sondern das mache ich dir immer wieder mit kleinen Gesten oder Worten irgendwie klar.
Ja, und am Ende zeigt ja eigentlich unser Gespräch aber auch, was total fehlt, nämlich Therapieplätze. Also am Ende können FreundInnen nicht eine Therapie ersetzen und auch nicht Gespräche mit TherapeutInnen. Was ich aber auch immer, manchmal so zwischendurch, wenn ich mir so überlege, wie Therapie funktioniert, finde ich es auch echt so fast so ein bisschen kurios, weil am Ende sitzt man ja vor einer Person da, mit der man eigentlich gar nichts zu tun hat, die eigentlich gar nichts über einen selbst weiß. Aber die sagt dann manchmal, also im besten Fall, kluge Sachen oder lässt einen selbst kluge Sachen sagen, weil viele TherapeutInnen sind ja auch eher so Schweigepersonen. Aber genau, also manchmal finde ich das so total seltsam, dass ich so denke, okay, das klappt, aber genau dieser Punkt ist ja einer der Punkte, warum das gut klappt. Weil im Worst Case nicht die beste Freundin verloren geht, wenn ich als Therapeutin einer Person sage, zum Beispiel trenn dich, also wird wahrscheinlich keine Therapeutin sagen, weil sowas sagen die ja nicht, da muss man ja selbst immer drauf kommen. Mhm. Aber ich finde, das ist so voll der wichtige Punkt, dass FreundInnen eben auch nicht TherapeutInnen sind. Also ich finde, dazu gehört eben auch, dass man mal falsch liegt oder mal sagt so, ich habe eben keine Ahnung oder ja, eben auch bestimmte Grenzen vielleicht setzt und sagt, das übersteigt unsere Freundschaft jetzt oder das macht mir auch vielleicht zu doll Angst oder so. Da braucht es professionellen Rat. Das finde ich auch total wichtig, so für sich selbst dann Grenzen zu setzen und zu sagen, bis hierhin kann das mit unserer Freundschaft so weitergehen und ich kann dich irgendwie beraten, an deiner Seite stehen, aber das wird mir jetzt zu krass. Da müssen wir jetzt mal gucken, welche Personen da professionell helfen können.
Von wem würdest du denn immer einen Ratschlag annehmen oder wen würdest du immer um einen Ratschlag bitten?
Mein Bauch. Wirklich. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte, damit dass am Ende kann keiner in die andere Person reingucken, kann keiner genau das fühlen, was du fühlst mit deiner Lebenserfahrung, mit all deinem Wissen in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Gehirn. Und deswegen finde ich es total wichtig, rauszufinden im Lauf des Lebens. Und wie gesagt, je älter man wird, desto besser funktioniert es auch. Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich eigentlich? Und was ist gut für mich? Das dann nochmal umzusetzen, ist dann nochmal ein anderer Weg. Keine Ahnung, das gelingt mir vielleicht irgendwann mit 60 oder so. Aber wirklich gar nicht so viel zu gucken, was wollen die anderen oder was sagen die mir jetzt, sondern eher so, wie fühlt sich das für mich an, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und klar, dann gibt es auch Leute, mit denen ich mich gerne austausche. Aber am Ende finde ich so wichtiger, die eigene Stimme zu finden und sich selbst auch Freundin zu sein. Oh, das habe ich aber schön gesagt.
Ja, das hast du richtig schön gesagt. Das war das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir.
Gerne. Ist gar nicht so leicht, sich selbst eine Freundin zu sein, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Lebensziel. Gibt es ja auch ganz oft noch so, ganz kurz als Nachsatz, gibt es ja auch so oft in Therapien, ich muss dann schon immer so fast gähnen, weil ich denke, jetzt kommt dieses Ding wieder, aber es ist total hilfreich zu sagen, was würden Sie denn Ihrer besten Freundin jetzt raten? Und ich finde, dann merkt man erstmal, wie oft man sich selbst auch irgendwie so runtersetzt, ne, so Selbstwert und so, weil einer besten Freundin gibt man die besten Ratschläge oft, aber wenn man sich die selbst geben würde, wäre es eigentlich am allercoolsten.
Und so eine beste Freundin, ne? Die guckt man auch mit einem ganz anderen und ich finde auch oft liebevolleren Blick an, ne? Und sich da immer mal wieder dran zu erinnern und darüber nachzudenken, wie gucke ich andere an, wie gucke ich mich an, das finde ich zwischendurch auf jeden Fall auch immer wieder gut. Vielen Dank an Mareike Kaiser für das Gespräch und die Ratschläge. Ihr Buch, das heißt »Ich weiß es doch auch nicht«. 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Und da sind auch richtig viele schöne Illustrationen drin, die kommen von der Illustratorin Slinger. Das Buch, das ist im Penguin Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Und hier gibt's jetzt noch ein Liebestagebuch, und zwar von Paula. Die hatte sich eigentlich vorgenommen, erstmal keine One-Night-Stands oder keinen unverbindlichen Sex mehr zu haben. Aber dann war da letztens diese eine Partynacht.
Ich weiß noch, wir kamen dann an der Party an und ich muss dazu gestehen, ich bin so eine kleine Partyraucherin. Ich weiß nicht, wie mir das immer passiert. Ich hatte irgendwie direkt 2 Sekunden, nachdem ich da war, mein Feuerzeug verloren. Und dann kam das irgendwie so, dass ich eben auf der Tanzfläche dann jemanden angesprochen hatte. Der stand irgendwie vorne. Ich hatte im Augenwinkel gesehen, dass der auch geraucht hat. Und dann bin ich auf den zu und meinte so, du, hey, hast du Feuer? Hat er mir Feuer gegeben und das war es dann erstmal auch. Und dann ging so der ganze Abend, nahm so seinen Lauf. Wir haben irgendwie viel getanzt, es war eine tolle Stimmung. Und ich kam dann irgendwie bestimmt aber so 2-3 Mal zu ihm und habe ihn nochmal angehauen, ob er mich nochmal bitte Feuer geben könnte. Und dann hatte ich zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, es war schon so ein bisschen eher schon so gegen Ende des Abends, dass er ab und zu so, ja, ich sag mal so in meine Richtung geguckt hat. Und dann habe ich aber angefangen, den mir überhaupt erstmal genauer anzuschauen, was ich davor überhaupt nicht gemacht habe. Und dachte so, oh, ist ja auch sehr attraktiv. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir uns auf der Tanzfläche immer so ein bisschen mehr angenähert haben und irgendwann miteinander getanzt hatten. und auch irgendwie dann immer enger miteinander getanzt haben und war irgendwie ein schönes Gefühl. Er hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, mich sexy zu fühlen und gleichzeitig aber auch nicht so aufdringlich. Naja, es war aber auch schon wirklich früh am Morgen, also es waren nicht mehr so viele so motiviert und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns jetzt einfach auch nach Hause und dann ging es so darum, ah, in welche Richtung muss man und so weiter. Und haben wir beide witzigerweise festgestellt, wir wohnen irgendwie eine Straße weiter voneinander entfernt. Zufall, Zufall. Und dann dachte ich, ja, dann können wir jetzt zusammen nach Hause fahren. Alles klar. Naja, und dann habe ich mit meiner Freundin noch kurz gesprochen, weil ich eigentlich davor meinen Friends immer so gesagt, nee, also diese One-Night-Stands braucht ja auch keine. Naja, und dann hat sie mich nämlich auch gefragt, ja, was ist denn das? Und ich meinte so, ja, nee, wir fahren in dieselbe Richtung. Und sie guckt mich so an, in dieselbe Richtung oder in dieselbe Richtung, so nach dem Motto. Und ich so, ja, habe ich gesagt, du weißt doch und so, was gerade meine Stimmung ist. Und sie guckt mich so an, hey, mach das, wodass sich für dich gut anfühlt. Und wenn in dem Moment gerade das fühlst, dann, wie a woman, genieße es so, das darfst du total. Ne? Du musst dir nichts verbieten, nur weil du das vielleicht gerade auferlegt hast. Und das hat mich in dem Moment so bestärkt, dieser typische, in Anführungsstrichen, Toilettentalk, den man vielleicht dann noch so hat, dass ich dachte so, hey, okay, ich mache mich jetzt einfach mal ganz frei davon, was kommt und ja, guck einfach mal. Naja, und dann bin ich mit ihm zusammen rausgegangen und wir sind irgendwie am Hafen entlang gegangen und haben dann uns noch so ein bisschen unterhalten und naja, und dann hatten wir irgendwie auch einen total schönen Nachhauseweg und sind dann tatsächlich fast so ohne, wir brauchten irgendwie gar nicht das auszusprechen, das war irgendwie in dem Moment, hatten wir, glaube ich, uns dieses Einverständnis so ohne Worte gegeben und sind dann zu ihm noch gegangen mit der Frage unten, das weiß ich noch, willst du nicht noch auf den Tee mit hochkommen? Natürlich bin ich da auf den Tee mit hochgegangen, also es war wirklich sehr... Man, es ist fast schon ein bisschen zu klassisch, also, aber ich habe es trotzdem mal dieses Tee, ich weiß es nicht, irgendwie hat das was gehabt. Naja, und dann sind wir tatsächlich hoch. Wir haben es noch geschafft, den Tee zu kochen und aufzusetzen. Er stand dann da die nächsten Stunden. Naja, und wir sind dann irgendwie zu ihm und ja, haben uns irgendwie kurz unterhalten. Er war tatsächlich auch sehr, sehr gentlemanlike, also das ganze Programm mit Jacke abnehmen und so und Tür aufhalten und... Mein Herz war schon wirklich fast ein bisschen so, oh mein Gott, wie toll. Und das nach einer Partynacht, muss man ja auch mal dazu bedenken. Und dann haben wir uns auch relativ schnell geküsst und sind ja irgendwie auf eine sehr schöne Art und Weise intim miteinander geworden und hatten echt wirklich guten Sex. Ich war währenddessen tatsächlich echt, dachte ich so, oh, wow, okay. Weil ich finde so, wenn man so One-Night-Stands hat oder so gerade diese ersten Begegnungen, das klingt immer so geil, aber eigentlich so guter Sex ist meistens was anderes, weil man weiß überhaupt nicht, was dem anderen gefällt. Und ja, von daher war ich irgendwie, glaube ich, auch echt so ein bisschen überrascht und habe ich es aber auch einfach irgendwie nur genossen und habe gar nicht an weiter gedacht. Und letztendlich habe ich dann bei ihm auch übernachtet und wir sind auch sehr eng ineinander verschlungen, miteinander eingeschlafen. Ja, ich habe so diese sowohl sexuelle Nähe, aber auch so dieses zwischenmenschliche Nähe im Sinne von Kuscheln, was man ja eigentlich auch nicht so hat, irgendwie sehr genossen, muss ich sagen.
Das war so aufregend bei Paula, die ist aus dem Erzählen gar nicht mehr rausgekommen. Und deswegen gibt's in der nächsten Episode von Eine Stunde Liebe auch sofort die Fortsetzung für euch. Und da erfahrt ihr dann, ob es bei dieser einen aufregenden Nacht bleibt oder ob die beiden sich nochmal wiedersehen. Vielen Dank nochmal an Mareike Kaiser. Und danke an die Menschen in Köln, die mit Nele Posthausen gesprochen haben. Und danke an euch fürs Zuhören. Bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert und oder bewertet. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.